Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute haben wir Jesse zu Gast und wir werden über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Wie immer werden wir gleich nach dem Intro dann auch erstmal damit anfangen, dass du dich auch vorstellen kannst. Aber ich schätze, der Peter hat uns noch was vorbereitet.
Ja, ich habe ein kleines Trivia mitgebracht. Jesse kann uns da im Zweifelsfall aber auch mehr erzählen dazu. Es ist nämlich so, dass es ja den 8. März gibt, also den Frauenkampftag. Der ist in gewerkschaftlichen Kreisen leidlich bekannt, wird jedes Jahr begangen. Und ich denke mal, da ist der historische Kontext den meisten Zuhörern auch bewusst. Ich weiß nicht, ob es ihr wisst, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also es ist das gibt ja mehrere Entstehungsgeschichten, wenn man so will, aber so der Hauptbezugspunkt ist ja ein Streik von Textilarbeiterinnen in St. Petersburg. Also das zu sagen, heute habe ich einen Halbtrivia mit dabei.
Und heute es gibt unterschiedliche Zugänge, so ein bisschen immer.
Ja, genau. Wieso? Was
kennst du noch? Nee, das wäre eigentlich schon die Hauptgeschichte.
Genau, also das Gefühl habe ich auch immer. Und dann gibt es ja noch, da bin ich jetzt aber schon dünnes Eis, aber da in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Ich glaube, der Sozialistische Kongress unter einem Stuttgart 1904 hat ihn dann doch festgelegt, oder? Also das wäre ja auch so ein Startdatum.
So durch Clara Zetkin und so. Ja.
Genau, wo man auch sagen könnte, damit beginnt der 8. März, weil dieser Rückbezugspunkt ist ja nicht unbedingt der, ab dann der 8. März gefeiert wurde.
Aber in den USA haben auch irgendwelche Textilarbeiterinnen mal gestreikt und so. Also ich glaube, manchmal erzählen einfach unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Geschichten. Es gibt, glaube ich, nicht so das eine, aber es hat was mit Streik zu tun auf jeden Fall.
Ist ja auch immer schön, wenn man an irgendwas in der Entstehung beteiligt war. Insofern. Ja, aber es klang schon so, als hättest du noch ein zweites Datum,
was genau interessant also, ist. Genau, also weil das eben den Frauentag betrifft und da ist auch einfach zu recherchieren, wenn man Zugang zu Gewerkschaftsarchiven hat und haben wir gerade schon festgehalten, gibt es verschiedene Sachen. Wir reden ja aber heute über den Tag gegen Gewalt an Frauen. Und da habe ich dann natürlich auch mal nachgeschaut, was ist denn dessen Geschichte eigentlich? Und war dann sehr, sehr verwundert. Weniger verwundert hat mich, dass es keinen gewerkschaftlichen Bezug gibt, weil der Tag ja in Gewerkschaftskreisen meines Wissens nach auch nicht so lange begangen wird bisher. Aber da kann im Zweifelsfall Jesse auch mehr erzählen, auch wenn es heute keine Geschichtsstunde wird. Aber ich fand spannend, dass es gar nicht um häusliche Gewalt ging. Wir haben im Vorfeld ganz kurz geredet, da hast du gesagt, ja, das weißt du, ist dir bewusst. Mir war das gar nicht bewusst. Also wenn ich das Thema Gewalt gegen Frauen höre, dann muss ich immer daran denken, so der gefährlichste Ort für eine Frau ist das eigene Zuhause. Und der Bezugspunkt tatsächlich von diesem Tag sind allerdings zwei Revolutionärinnen in der Dominikanischen Republik, die da umgebracht wurden von dem Diktator. Und dann wurde, da bin ich mir jetzt bei der Recherche über ein Datum gestolpert und Jesse über ein anderes. Ich glaube 1991 da gab es die zweiten Treffen schon, wo sich drauf bezogen würde. 99 hat die UN das dann zum Tag anerkannt. Und welches Datum hattest du noch?
Ich hatte 81 bei irgendeinem feministischen Treffen von Frauen in südamerikanischen Ländern. Die haben quasi ab 1981 gesagt, wir machen das jetzt zum Gedenktag.
Genau, darum. Und die Schwestern wurden selber auch noch mal früher ermordet. Ja. Also auch hier der gleiche Punkt wie mit den Textilarbeiterinnen. Der historische Bezugspunkt für den Tag ist natürlich älter als der Tag. Genau, soweit zur historischen Einführung als kleines Trivia zur heutigen Sendung.
Genau, und über den 25. November werden wir jetzt gleich nochmal ausführlicher sprechen, was es damit auf sich hat und worum es da halt natürlich auch vor allem geht. Und jetzt gehen wir ins Intro und dann kommen wir gleich wieder zurück.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben Jesse zu Gast und wie immer fangen wir erstmal damit an. Jesse, wer bist du und was machst du hier beim DGB?
Genau, ich bin Jesse. Ich arbeite seit 8 Jahren inzwischen beim DGB. Erst als Jugendbildungsreferentin und seit 3,5 Jahren als Bezirksfrauensekretärin. Bezirksfrauensekretärin bedeutet eigentlich, dass man versucht, die unterschiedlichen Frauen- und gleichstellungspolitischen Positionen der Mitgliedsgewerkschaften und auch der DGB-Mitgliedsgewerkschaften zusammenzuführen, nach außen zu vertreten, in Gremien zu arbeiten. Wir haben auch unser eigenes DGB-Frauengremium auf Baden-Württemberg-Ebene, also der Bezirksfrauenausschuss. Hier arbeiten wir mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der Mitgliedsgewerkschaften zusammen. Und natürlich sind zwei wichtige Tage, wo einfach auch nochmal Frauen- und Gleichstellungspolitik ein anderes Maß an Aufmerksamkeit bekommen, eben der 8. März und inzwischen eben auch der 25. November. Und genau diese beiden Tage nutzen wir einfach für Präsenz in der Öffentlichkeit, um unsere Forderungen nach vorne zu bringen.
Magst du mal ein bisschen erzählen, was jetzt den Tag, wegen dem wir uns heute treffen, was macht den aus? Also ich habe ja schon, den Titel haben wir jetzt schon, Gewalt gegen Frauen. Was thematisiert ihr da allgemein? Oder?
In den vergangenen Jahren haben wir eigentlich als Gewerkschaftsfrauen vor allem so den Bereich Gewalt in der Arbeitswelt thematisiert. Da gibt es ja die ILO-Konvention, also das ist eine Konvention, eine UN-Konvention der International Labour Organization. Und die wurde eben von Deutschland lange nicht unterzeichnet. Wir haben sehr, sehr lange dafür gekämpft und ja politische Arbeit gemacht, dass eben Deutschland sich der ILO-Konvention anschließt, um eben Maßnahmen zu treffen, die Frauen in der Arbeitswelt vor Gewalt schützen. Ein Beispiel wäre, dass eben auch Arbeitswege abgedeckt sind, also dass ein Arbeitgeber auch dafür zuständig sein muss, dass eben Gewalt nicht nur am Arbeitsplatz, also Frauen nicht nur am Arbeitsplatz vor Gewalt und Belästigung geschützt werden, sondern eben auch auf den Arbeitswegen. Das beinhaltet, also das ist einfach nur ein Beispiel von vielen. Genau, in den letzten Jahren haben wir uns einfach sehr stark auf den Arbeitsweltbereich konzentriert. Dieses Jahr haben wir da eigentlich so ein bisschen einen Schritt gemacht und die DGB-Frauen haben sich bundesweit dazu entschieden, das Thema häusliche Gewalt in den Mittelpunkt zu stellen, einfach weil wir von der Bundesregierung, gibt es große Ankündigungen, keine Frau darf betroffen sein, gleichzeitig steigen aber die Zahlen, es gibt extrem wenig Frauenhausplätze und wir erwarten ein Gewalthilfegesetz. Genau, und das ist eben sehr, sehr, sehr dringend, gerade nach dem Platzen der Ampelkoalition, was man zwar noch nicht wusste, als man gesagt hat, man macht das jetzt groß zum Thema, aber es gab trotzdem natürlich die Sorge, dass die Bundesregierung das nicht mit der nötigen Vehemenz oder so angeht und dass man sich da einfach dahinter stellt. Deswegen haben wir das dieses Jahr groß zum Thema gemacht.
Ja, leider so ein Themenbereich, wo gerne mal was dann hinten runterfällt, wenn es irgendwie spitz auf Knopf geht. Um vielleicht noch mal so ein bisschen die Dringlichkeit zu unterstreichen. Was sind da so die großen Kennzahlen? Also von wie vielen Fällen sprechen wir da jetzt mal so aufs Jahr oder sowas gerechnet? Mhm. Also da kursieren ja immer wieder, wenn dann diese Tage anstehen, doch auch sehr erschreckende Zahlen.
Mhm. Also in erster Linie würde ich sagen, Gewalt gegen Frauen fängt ja nicht erst dann an, wenn eine Frau von ihrem Mann, Ex-Partner, Freund ermordet wird, sondern es beginnt ja wesentlich früher. Also so gibt es auch einfach unterschiedliche Zahlen. Eine, die mir jetzt spontan anfällt, ist, dass man sagt, eben jede vierte Frau macht in ihrem Leben Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Und wenn man jetzt aber Femizide wäre ja eigentlich die Zuspitzung von Gewalt gegen Frauen. Da hat man lange mit der Zahl gearbeitet, jeden dritten Tag jeden zweiten Tag versucht ein Mann, Ex-Mann, seine Frau zu töten und jeden dritten Tag gelingt es ihm. Und diese Zahlen, muss man jetzt aber sagen, sind eigentlich veraltet, weil jetzt gerade im Herbst rund um den 25.11. eine neue Statistik rauskam. Das waren Zahlen vom BKA, die aber auch nur deswegen erhoben wurden, weil das die Istanbul-Konvention, der sich Deutschland angeschlossen hat, also die Bundesregierung unterzeichnet hat. Und durch die Istanbul-Konvention war die Bundesregierung eben im Zugzwang, neue Zahlen zu erheben. Deswegen gab es diese neue Studie. Und die hat eben ergeben, dass es weitaus mehr Frauen sind, die im Jahr Opfer von Femiziden werden. Und zwar, es waren im vergangenen Jahr 360, also man kann inzwischen sagen, jeden Tag. Und Sozialarbeiter, Menschen, die in dem Feld in Beratungsstellen aktiv sind, sagen, es muss auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer geben, weil einfach sehr, sehr viele Fälle, wo Frauen ermordet werden, nicht unter Femizid gefasst werden. Mhm. Und das ist ja auch nochmal ein Thema, dass eigentlich den Straftatbestand Femizid, den gibt es ja auch noch nicht. Das ist ja auch eine Forderung von uns, dass man das als Straftatbestand aufnimmt.
Beschreib vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist ein Femizid?
Mhm. Unter Femizid versteht man, dass eine Frau ermordet ist, dass eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist. Mhm.
Jetzt hast du schon angesprochen, die Zahlen steigen. Mhm. Es gibt zwei Gedanken, die ich gerade gleichzeitig habe, deswegen habe ich gerade überlegt.
Formuliere sie nacheinander.
Genau, ich formuliere sie mal nacheinander. Du suchst dir aus, was du beantwortest oder ob überhaupt. Die eine Frage wäre natürlich, hat das was damit zu tun, dass jetzt überhaupt statistisch viel erfasst wird, was bisher gar nicht erfasst wurde? Also es kann ja sein, dass man sagt, wir sind uns gar nicht sicher, ob die Zahlen steigen, sondern es wird jetzt überhaupt was erfasst. Das ist ein statistischer Verzerrungseffekt, den gibt es andauernd. Gerade als Gewerkschaften haben wir damit relativ viel auch zu tun, weil wir ständig vor einfordern, dass bestimmte Sachen überhaupt mal erhoben werden. Ich habe zum Beispiel letztens gelesen, als kleiner Seitenaspekt, die Krankheitstage sind doch so massiv angestiegen, aber nur in Deutschland, komischerweise in ganz Europa. Und dann habe ich bei der Recherche gesehen, dass in Deutschland dieses Erfassungssystem umgestellt wurde zu den Krankheitstagen und das zum ersten Mal anders funktioniert. Also ist mal die Frage, ob die großen Schreie der Arbeitgeber, dass die Krankheitstage so gestiegen sind in Deutschland, ob das wirklich stimmt oder wir zum ersten Mal ein realistischeres Bild haben. Aber das nur am Rande.
Kommen wir zurück zum Thema.
Kommen wir zurück zum Thema und da schließt sich mein zweites an, weil ich habe was zweites gelesen, das wirst du auch kennen, was dagegen spricht, dass es nur ein Verzerrungseffekt ist. Nämlich, dass ich glaube bei einer Umfrage, ich glaube das war diese Shell-Jugendstudie, im Rahmen davon junge Männer auch gefragt wurden, wie sie denn zur Gewalt an Frauen stehen und da zum ersten Mal, also es ist massiv angestiegen, ich glaube ein Drittel der jungen Männer gesagt haben, das ist schon okay. Und da schließt sich für mich natürlich die Frage an, habt ihr, hast du eine Erklärung dafür? Gibt's da Ansätze oder sitzt ihr da erstmal auch sprachlos davor, was ja auch keine Schande sein muss, was da eigentlich los ist?
Also ich habe das Gefühl, es driftet so ein bisschen auseinander, weil sich gleichzeitig natürlich auch viele junge Frauen viel stärker irgendwie einbringen, sich als Feministinnen verstehen, sexualisierte Gewalt auch als solche benennen. Ich glaube, viele Dinge, die halt in den Generationen davor einfach ausgehalten und ertragen wurden, kommen jetzt zur Sprache. Aber gleichzeitig, also so eine Geschlechterspaltung, gleichzeitig sehe ich schon unter jungen Männern, und das hat ja auch diese Studie bestätigt, also diese Shell-Jugendstudie, dass eben, dass es da schon so einen Geschlechterrückfall oder Rollback oder sowas gibt, ja. Und es gibt Forschungen dazu, die ich ganz plausibel finde, die sind halt in einer Zeit, in der es sehr, sehr viele Krisen gibt und in der das Aufwachsen und Erwachsenwerden von sehr viel Unsicherheit begleitet wird, dass es da schon eine Tendenz gibt, in sehr traditionelle Rollenbilder zurückzufallen oder sich zumindest an Dingen festhalten zu wollen, die scheinbar irgendeine Sicherheit geben. Und das wäre halt dann ein sehr konservatives Familienbild, und damit einhergeht für mich schon die Gefahr. Und es ist ja nicht nur eine Gefahr, sondern man sieht es ja auch an den Zahlen, dass da schon eine höhere Zustimmung zu sowas gibt, wie ich will meine Frau irgendwie, also ich ergreife Besitz von meiner Partnerin. Und damit geht Gewalt einher, ja.
Du hast schon angesprochen, was der DGB fordert und auch macht in Bezugnahme auf Gewalt am Arbeitsplatz. Da hast du das Gesetz angesprochen, dass auch der Arbeitsweg abgedeckt werden muss vom Arbeitgeber. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen erst einmal. Magst du mal ein bisschen erzählen, was für eine Sorte Gewalten Frauen auf der Arbeit eigentlich ausgesetzt sind? Weil ich vermute, da gibt es leider deutlich mehr als jetzt nur den Arbeitsweg.
Also da könnte ich in erster Linie auf jeden Fall von Sexismus, also so ein Alltagssexismus, dem man ja irgendwie auch auf der Straße begegnet, nur ist es in der Arbeitswelt natürlich nochmal was anderes, weil es ja auch immer eine Abhängigkeit sozusagen von deinem Arbeitgeber gibt, und dann willst du deinen Job nicht kündigen, obwohl du dort irgendwie sexistisch behandelt wirst. Und von Sexismus geht es dann halt hinüber zu, also jetzt sagen wir mal steigend, ja, also halt hin zu sexualisierter Belästigung, Vergewaltigung. Die Spitze wäre dann der Femizid, wobei das Thema ja tatsächlich einfach im häuslichen Bereich eine wesentlich größere Rolle spielt als überall sonst.
Also schon ein sehr großes Spektrum.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann muss man natürlich in den unterschiedlichen Branchen schauen. Also wenn man mit einer Frau redet, die in der Gastronomie arbeitet, geht es halt hauptsächlich um schlüpfrige Bemerkungen, komische Berührungen. Genau, aber auch in der, sagen wir mal, in der Kultur-, Medienbranche ganz stark um so Machtmissbrauch, Abhängigkeiten.
Das ist jetzt sozusagen der traurige Status quo, den du gerade beschrieben hast. Und du warst ja schon ein bisschen dran zu erzählen, was sind jetzt Maßnahmen dagegen? Das eine war auf jeden Fall den Arbeitsweg. Was gibt es dann noch? Was sind Möglichkeiten als Gewerkschaft da vorzugehen?
Meinst du jetzt auf die Arbeitswelt bezogen?
Auf die Arbeitswelt bezogen, wie auch allgemein. Wir sind natürlich beim DGB. Wir sind im Endeffekt die politische Dachorganisation der Gewerkschaften. Deswegen ist mir klar, du bist jetzt weniger die Person, die in den Betrieben selber Betriebsvereinbarungen zu dem Thema schließt. Was nicht heißt, dass du da nicht vielleicht was drüber erzählen magst, aber du kannst auch gerne direkt erzählen, was der DGB als Lobbyorganisation, die er ist, tut.
Ja, du hast angesprochen mit den Betriebsvereinbarungen. Dafür, dass man eine Betriebsvereinbarung abschließen muss, muss man erstmal betriebliche Mitbestimmung garantieren. Und das ist schon auch was wir eben Frauen raten, die von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen sind, sich eben gewerkschaftlich zu organisieren, sich an die Gewerkschaften zu wenden, sich dort Unterstützung zu suchen und sich mit Kolleginnen zusammenzuschließen, auf jeden Fall. Und jetzt in Bezug auf DGB als Lobbyorganisation, eben haben wir lange dafür gekämpft, dass Deutschland die ILO-Konvention unterzeichnet hat. Daraus folgt aber nicht, dass danach alles super ist, sondern wie das bei so Konventionen und Richtlinien der Fall ist, müssen die ja danach immer in so nationales Recht übertragen werden.
Also man muss da konkret was draus machen, genau, und nicht nur schöne Worte unterzeichnen.
Genau, man muss da was machen. Ja. Zum Beispiel muss eben der Schutz vor sexualisierter Gewalt eigentlich quasi in den, also es gibt ja Gesetze zum Arbeitsschutz, ja, aber in den Gesetzen zum Arbeitsschutz steht bisher nichts zum Schutz vor sexualisierter Gewalt oder Gewalt drin. Und das muss man eigentlich in dieses Gesetz mit reinpacken. Und es sind dann so lange Auseinandersetzungen und Stellungnahmen hier, Stellungnahmen da. Und auch als DGB, als Lobby- oder Dachorganisation wird ja dann auch angefragt, also hier ist der Gesetzentwurf, wie findet ihr den? Dann schreibt man dazu eine Stellungnahme und am Schluss kommt dann was möglichst Gutes raus, hoffentlich. Ja. Das ist der Fall zur ILO-Konvention.
Also ich kann mir da gut vorstellen, dass da dann gleich wieder so das Argument kommt, ja, die Bürokratie und wie sollen wir das denn alles umsetzen und was das alles kostet. Also jetzt gerade, wenn man mal darauf blickt, dass wir gerade keine funktionierende Bundesregierung haben und es wahrscheinlich extrem schwierig wird, einen neuen Bundeshaushalt zu beschließen, wird ja wahrscheinlich auch zumindest das, was von öffentlicher Seite gefördert werden muss, wird da ja wahrscheinlich jetzt zumindest in nächster Zeit auch erstmal an vielen Stellen das Geld fehlen. Also insofern kann man sich sehr gut vorstellen, wie diese Diskussionen halt häufig sehr, sehr schwierig sind und halt immer mal wieder drohen, im Sande zu verlaufen, weil dann doch irgendwie alle sagen, naja, das trägt ja jetzt nicht direkt zum Wirtschaftswachstum bei oder so.
Genau, also das erleben wir jetzt ja auch mit der mit dem Gewalthilfegesetz.
Magst du dazu ein bisschen erzählen? Ich behaupte, das kennen unsere Zuhörer nicht.
Genau. Also das Gewalthilfegesetz ist ein Gesetz, was eben folgen musste daraus, dass Deutschland diese Istanbul-Konvention unterschrieben hatte. Das ist so eine Europakonvention, gibt es seit 2018. Die heißt jetzt nicht Istanbul-Konvention, weil Istanbul und die Türkei da große Vorreiter waren, sondern weil eben diese Konferenz in Istanbul stattgefunden hat. Genau, Deutschland hat die nach langem Drängen 2018 unterschrieben. Und daraus müssen unterschiedliche Sachen folgen. Ja, eine Sache habe ich vorhin schon gesagt, das war diese, dass die Zahlen erhoben werden oder nochmal anders erhoben werden. Und eine andere Sache, dass halt Gewaltschutz, Gewalthilfe flächendeckend angeboten werden muss für alle Frauen. In Deutschland ist es so, dass insgesamt ungefähr 14.000 Frauenhausplätze fehlen.
Hoi.
Genau, oder was viele Landkreise oder ganze Regionen sind ohne Frauenhaus. Das bedeutet, dass Frauen monatelang auf einen Platz warten müssen oder dass sie umziehen müssen, was wiederum bedeutet, dass sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, was wiederum bedeutet, dass sie kein Geld mehr haben, abhängig werden oder noch stärker abhängig werden. Außerdem ist bisher keine Lösung dafür gefunden worden, was macht man eigentlich mit Frauen ohne Aufenthaltsstatus, also mit geflüchteten Frauen. Und wir erheben da als Gewerkschaften schon so einen allumfassenden Anspruch. Also wir sagen ja nicht, wir wollen irgendwie Gewalthilfe für deutsche Frauen, sondern wir wollen halt Gewalthilfe für alle Frauen, für alle Frauen, die in Deutschland leben und auch für ihre Kinder, weil meistens zieht es die Kinder ja noch hinterher, die halt wiederum die Gewalt der Männer gegen ihre Mütter miterleben oder teils ja selbst zum Opfer werden. Das heißt, das muss man bei dieser Platzberechnung ja auch noch mitbedenken, also dass eben nicht nur Plätze für Frauen braucht, sondern auch noch Plätze für ihre Kinder braucht. Genau, und da fehlen eben 14.000 Plätze und das kostet natürlich viel Geld. Und bisher ist es so, dass die Finanzierung auch sehr unterschiedlich geregelt ist. Also das ist in jedem Bundesland anders. Jedes Bundesland macht es irgendwie, wie das will und wie es halt gerade nach der finanziellen Lage geht. Und dieses Gewalthilfegesetz beinhaltet das Gewalthilfegesetz sagt, dass der Bund für eine einheitliche Finanzierung sorgen muss. Unter Beteiligung der Länder. Die können gerne noch was mitbezahlen. Aber der Bund muss schon dafür Verantwortung tragen.
Wie stelle ich mir das jetzt konkret vor? André hat ja die Schwierigkeiten schon angesprochen. Du nochmal, was ihr da konkret erfordert, was es braucht. Wie stelle ich mir sozusagen deine Arbeit vor? Wie erreicht man sowas bei all den Widrigkeiten?
Als sehr, sehr großer Verband haben wir eine sehr, sehr starke Stimme, die wir natürlich zugunsten der Frauen oder eigentlich auch zugunsten unserer Gesellschaft, das ist ja kein Frauenproblem, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, nutzen wir unsere starke Stimme, um da quasi nach Verbesserungen zu rufen. Arbeiten sehr stark wir arbeiten in unterschiedlichen Verbänden, in unterschiedlichen Bündnissen, aber halt eben auch, sagen wir, in Berlin halt auch direkt politisch. Da habe ich vorhin schon gemeint, mit diesen, wenn es ein Gesetz gibt, dann gucken wir uns das Gesetz an oder gucken meine Kolleginnen sich das Gesetz an, überprüfen das, sagen dann, was man daran noch verbessern sollte. Das ist eigentlich so ganz, ganz klassische Lobbyarbeit. Und oft hat Lobbyarbeit ja immer so einen schlechten Ruf, weil man dann irgendwie so denkt, so an so, wie so Pharma-Lobby oder keine Ahnung was.
Aber es gibt auch sympathische Lobbyisten, ja, genau, wie uns.
Genau, also ich glaube, der große Unterschied zu uns ist halt, dass wir nicht mehr Geld für die paar Leute wollen, die unseren Lobbyverband finanzieren, sondern für die paar Millionen Leute, die unseren Lobbyverband finanzieren. Genau. Und das sind ja nun mal die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ja. Ansonsten hast du ja sozusagen die einerseits die Lobbyarbeit, aber was du uns jetzt noch verschwiegen hast, ich bekomme ja immer als Regionssekretär von dir auch Nachrichten. Ja. Also das ist ja durchaus auch der Versuch, immer in die Mitgliedschaft hineinzuwirken. Ja. Da gibt es ja auch diverse Frauenstrukturen.
Ja, genau. Ja, es gibt Frauenstrukturen vom DGB und von den Mitgliedsgewerkschaften in den Regionen. Und wir versuchen dann eben die Themen, die wir an diesen Tagen setzen wollen, also am 8. März oder am 25.11., auch einfach so ins Land zu streuen, in die Betriebe zu streuen. Beim DGB ist es eher das Land mehr als die Betriebe, wo wir dann eben zu Aktionen auffordern. Ja, dieses Jahr hat sich das eher so auf diesen klassischen Lobbybereich beschränkt. Das war dann eben, wir haben unser Forderungspapier verschickt und haben die Kolleginnen gebeten, mit dem Forderungspapier dann nochmal gezielt auf die Bundestagsabgeordneten zuzugehen, weil jetzt einfach ein starker Zeitdruck entsteht, überhaupt dieses Gewalthilfegesetz irgendwie noch durchzubringen in dieser Legislatur. Ja. Und man muss halt schon sagen, die Zeit drängt auch deswegen, weil es wird ja nicht, also Frauen und gleichstellungspolitisch können wir nicht darauf hoffen, dass es irgendeine Veränderung gibt in den nächsten 10 Jahren. Wir hatten es vorhin ja schon mal auch so ein bisschen von diesem gesellschaftlich bedingten Rollback und sowas, ja. Und wenn man sich anschaut, irgendwie.
Also letzten Endes, wir müssen die Pflöcke für den Schutz von Frauen jetzt einschlagen, genau, bevor.
Das ist auch so ein Stück weit, das ist so ein historisches Zeitfenster, was sich so langsam schließt, würde ich sagen, Frauen und gleichstellungspolitisch.
Ja. Das ist sozusagen die große Aufgabe, die ansteht, sowie die verschiedenen Methoden. Damit man sich da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen kann, wie sich deine Arbeit auswirkt. Also du erarbeitest was, schickst das sozusagen an die Region und dann gibt es sozusagen auf der unteren Ebene dann Leute wie mich, die geben das weiter. Und dann hat man zum Beispiel, ich denke jetzt an sowas wie ein Frauenfrühstück in Geislingen, was dann über Betriebe beworben wird, WMF natürlich ist da immer ein großer Player und Genschlik, das ist eine Migrantenorganisation, die auch sehr gewerkschaftsnah ist, die dann sowas organisieren, oder in Esslingen gibt es die IG Metall Frauen, die sich treffen, Ortsausschuss der IG Metall Frauen, die dann im Endeffekt mit deinen Materialien dann wieder arbeiten und das Ganze versuchen vor Ort umzusetzen, aber es sind natürlich dicke Bretter, die da gebohrt werden und entsprechend viel zu tun.
Andererseits wollen wir ja auch nicht nur, dass halt jetzt nur so Papierarbeit gemacht wird oder sowas. Ja, also man muss ja auch einfach sagen, Leute müssen so sensibilisiert werden für dieses Thema und die sollen auch auf die Straße gehen. So, ja, also wir freuen uns auch darüber, wenn sich vor Ort Gewerkschaftsfrauen den Protesten, die entstehen, ja, die es in unterschiedlichen Städten zum 25.11. gibt, auch nochmal mit einer starken gewerkschaftlichen Stimme anschließen.
Gut, ich glaube, wir kommen damit dann schon so langsam zum Ende. Jessie, hast du noch was, was du uns heute noch mitgeben möchtest? Ich fürchte fast, wir werden nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben können. Insofern werden wir dich bestimmt irgendwann nochmal einladen. Aber was würdest du jetzt nochmal als Schlusswort so ein bisschen mitgeben wollen?
Also auf jeden Fall, dass man das Thema Gewalt gegen Frauen nicht allein als ein Thema sieht, an dem halt Frauen arbeiten müssen, sondern dass es ein Anspruch an uns alle sein muss, an Männer und Frauen sein muss, dem Thema die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. Deswegen finde ich es auch gut, dass der DGB dieses Jahr zum 25.11. auch zum Thema häusliche Gewalt gearbeitet hat, einfach um die starke Stimme zu nutzen. Und ich finde es auch so ein bisschen, wenn man dann irgendwie sagt, ja, jeder dritte Tag oder jeder erste Tag oder jeder zweite Tag wird eine Frau von ihrem Mann ermordet, so jede Frau, die von ihrem Mann ermordet wird, ist irgendwie eine zu viel. Und genau, mit dem Satz würde ich dann gerne enden.
Und wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns ins Studio zu kommen. Und wir hoffen, dass es natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube interessant war. Und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank nochmal an Jessie dafür, dass du hier warst. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.